eine gute Lösung. Heute Abend will ich einer Frage nachgehen: Was imponiert, was interessiert Gott? Was sind so seine Beweggründe? Was sind so seine Eigenschaften? Was will Gott wissen? Was interessiert dir? Liest ihr die Nachrichten? Liest ihr, hört ihr Radio? Hört ihr Fernsehen? Was interessiert Gott wirklich? Hast du darüber nachgedacht? Warum läuft er mir nach? Was habe ich verbrochen? Oder was interessiert ihn an mir? Warum bin ich ihm so wichtig? Ich habe dich je und je geliebt, dich bei deinem Namen gerufen. Was ist da schon so Gewaltiges an dir und mir? Also, was interessiert Gott wirklich? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Aber zuerst, ich lade dich herzlich ein für die nächste Veranstaltung. Für morgen wird das Thema sein, sind wir schon in den letzten Tagen. Also wenn ich DAX und die Aktien sehe und die Finanzwelt angucke, denke ich schon. Aber wir wollen es wirklich wissen, sind wir wirklich in den letzten Tagen? Am Sonntag früh wird das Thema sein, was musst du tun, um deine Probleme zu lösen? Auch ein gutes Thema. Was musst du tun? Mehr essen, mehr lesen, mehr beten, mehr singen, mehr rausgehen in die Natur, mehr schlafen. Was musst du tun, um deine Probleme zu lösen? Alles vergessen, mehr meditieren, vielleicht auswandern. Was musst du tun, um deine Probleme zu lösen? Also herzlich eingeladen. Nächsten Mittwoch wird das Thema sein, Gottvertrauen ist nicht schwer. Leicht gesagt, das kann der Pastor leicht sagen, Gottvertrauen. Aber wie vertraut man Gott überhaupt? Wie stellt man das an? Gottvertrauen ist nicht schwer. Eine orthodoxe, griechische orthodoxe Frau kam mal zu mir, eine Griechin war es noch dazu, und sagt, Pastor, deine Religion ist schwer. Wer kann da überhaupt selig werden? Und ich habe gedacht, ich habe keine Probleme damit, aber Leute haben Probleme. Ist Gott wirklich Gott? Kann man ihm vertrauen? Heute, was interessiert Gott wirklich? Das interessiert mich auch, was ihn interessiert. Und desto besser ich ihn kenne, seinen Willen kenne und was ihm so schmeckt, was ihm so liegt, was seine Veranlagungen sind, desto besser kann ich seine Interessen finden und ihm dienen, ihm begegnen. So, wenn du die Interessen Gottes gut kennst, weißt und so weiter, dann lebst du leicht, dann ist deine Religion gar nicht so schwer, wenn du weißt, das gefällt Gott, das mag er. Wenn du bei Gott ankommst und ihn glücklich machst und er sich freut und sagt, das ist mein lieber Sohn, auf dem ich wohlgefallen habe, was glaubst du, was dann mit dir passiert? Ohne Gott wären wir ein Spielball von Interessen, Mächten und so weiter, wir wären Sklaven. Wenn wir Gott nicht kennen, und deshalb geht das Volk Gottes zugrunde, am Mangel an Erkenntnis des Namens des Herrn, weil er Gott nicht kennt. Die denken, Gott ist ein alter Mann mit einem langen Bart, ein bisschen blind, etwas taub, etwas lahm. Nein, wie ist Gott wirklich? Worauf hat Gott uns angelegt? Warum hat er uns überhaupt geschaffen? Was hat er mit uns überhaupt vorgehabt? Warum bin ich hier und nicht schon längst tot oder schon längst irgendwo anders, tue ich nicht was anders? Was sind seine Pläne mit uns? Was interessiert Gott uns? Und was sucht Gott an uns? Was will er herausfinden, was wir haben und nicht haben? Ist er interessiert an meinem Geld, an meinem Glauben? Ist er interessiert an meine Fähigkeiten, Gaben und Talenten? Was ist Gott wichtig und was ist Gott unwichtig? Dieser Frage wollen wir nachgehen. Zuerst mal ein Unterschied zwischen Religion und Glaube. Also ich meine den wirklichen, echten, biblischen Glauben, wo es nicht schwer ist, Gott zu vertrauen. Was ist der Unterschied? Es gibt viele Religionen, die kann man leicht durch irgendwas anderes ersetzen. Da nimmst du die Diana und dann machst Mutter Maria draus. Und dann hast du schon Katholizismus. So, man kann also Religionen gern austauschen. Also wenn es Christentum nicht ist, dann gut, dann Hinduismus, Buddhismus oder viele konvertieren zum Islam oder Judentum. Und so, Religionen kann man austauschen, Kulturen kann man austauschen, Institutionen kann man austauschen. Aber was ist der wahre Glaube an Gott? Was ist Gott wirklich? In der Bibel heißt es gibt nur einen Gott, es gibt nur einen Herrn, es gibt nur eine Taufe, es gibt nur einen Glauben, es gibt nur einen Geist. Also was ist Gott? Den kann man ja nicht austauschen, x-beliebig. Religion braucht keinen Glauben. Da reichen Traditionen, Formen, Rituale, ist gut für Dumme. Verstehst du? Muss man gar nicht verstehen, warum macht man das, was man macht. Also das ist Religion. Aber Glaube muss ein bisschen mehr sein. Bei Religion reichen ein paar Tropfen Wasser und du bist schon Christ. Also bei Gott, um Christ zu werden, da reicht nicht einmal der ganze Ozean, um wirklich das alles zu erfassen und zu begreifen, was das wirklich bedeutet und was das wirklich ist. In der Religion brauchst du keine Erleuchtung oder Offenbarung oder und so weiter. Die Götter sind x-beliebig austauschbar. Da sagt man, die Ägypter haben Re gesagt, dann die anderen haben Zeus gesagt und die nächsten haben Jupiter gesagt und so weiter. Einen anderen Namen, Titel und so weiter für die Gottheiten. Aber Gott hat einen Namen und den kannst du nicht austauschen. Du kannst Jesus nicht mit Buddha vertauschen oder kannst Jesus nicht mit irgendeiner anderen Gestalt der Weltgeschichte und Religionsgeschichte austauschen. Jesus bleibt Jesus. Du kannst auch Jesus nicht mit Maria vertauschen. Er bleibt Jesus. Er ist einmalig. Und er schließt alle anderen Götter aus. Also wenn du zu Gott kommst, dann darfst du plötzlich keine anderen Götter mehr haben neben ihm. Der duldet niemand, der ist eifersüchtig. Religion fragt nach den Rätseln des Lebens. Warum bist du da? Warum bin ich da? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was erwarten wir? Und was erwartet uns? Das ist Religion. Und hier geht es ausschließlich um die Sehnsüchte und Wünsche und Bedürfnisse des Menschen. Aber ganz anders in der Bibel, im Neuen Testament. Da fragt nicht der Mensch, da fragt Gott. Da wird nach Gott gefragt. Das ist total was anderes. Jesus fragt ganz anders. Vater, was ist dein Wille? Dein Wille geschehe. Da wird also nicht gefragt, was tut mir gut, was bekommt mir, was hilft mir, was dient mir, was fördert mich, was bringt mich weiter, was erfreut mich, sondern Vater, was willst du, dass ich tun soll? Die Religion sucht, die Interessen des Menschen zu befriedigen. Menschenrechte. Aber Gott hat auch Rechte. Und Glaube an Gott ist also viel mehr als nur Menschenrechte. Also es war so schön hier im Haus Gottes oder hier ist ein guter Platz, hier fühlst du dich zu Hause. Nein, fühlt sich Gott hier zu Hause? Das ist die Kardinalfrage. Ist Gott hier gerne? Kehrt er hier gerne, so wie bei Martha, Maria und Lazarus dort in Bethanien? Er war gerne bei diesen Geschwistern. Ist er gerne bei uns? Und weißt du, wo Gott gegenwärtig ist? Nicht wo 20 oder 20.000 oder jetzt wie in Madrid, wo der Papst ist. Nein, Jesus ist gegenwärtig, wo zwei oder drei, oder Gott ist gegenwärtig, wo zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen. Da braucht es gar nicht viel, da braucht es keine große Menge. Der Heilige Geist sucht die Interessen Gottes zu befriedigen, nicht meine Interessen. Leute, wenn wir das begriffen haben, dann kommen wir mit ganz anderen Motiven zusammen. Herr, nicht du sollst mir dienen, sondern ich soll dir dienen. Total ganz anders. Der wahre Gläubige fragt und denkt ganz anders. Er will die Interessen Gottes erfahren, vertreten, verwirklichen. Er ist an Gott interessiert. Total anders. Der Gläubige ist Botschafter Christi, Botschafter Gottes. Und der vertritt die Interessen Gottes, so wie ein Botschafter die Interessen seines Landes vertritt. So wir vertreten hier nicht unsere Interessen, nicht unsere Sache. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus, die Sache, an der wir stehen. Es ist nicht unsere Sache. Die Gemeinde ist nicht meine Sache. Die Gemeinde ist nicht auch nicht deine Sache. Die Gemeinde ist die Sache des Heiligen Geistes. Und da läuft schon total was anders. Es geht nicht um uns. Der religiöse Mensch sorgt nur um sich. Der Gläubige dagegen, der wahre Gläubige, fragt, oh Gott, was ist deine Sorge? Wo hast du Kummer? Was bedrückt dich? Was bewegt dich? Was beschäftigt dich? Was macht dir zu schaffen? Natürlich, wenn wir kommen, wir erzählen dem lieben Gott, was mir zu schaffen macht. Wir spielen Religion, aber wir haben nicht den wahren Glauben. Der religiöse Mensch entwirft Konzepte und dann kommt er und sagt, lieber Gott, hier ist das, segne ab. Beim wahren Glauben ist es total anders. Da kommst du zu Gott mit leeren Händen, hast gar nichts und er sagt, das ist jetzt, nimm, geh und tu. Nimm und iss. Nimm und sag es weiter. Der religiöse Mensch steckt voll in der Leistungsbranche, will was leisten, was tun, was anstellen, so stark sein. Er ist ein guter Pharisäer. Der Gläubige, der lebt auf die Kosten Gottes. Der lebt von der Liebe Gottes, von der Gnade Gottes, von dem, was Gott hat. Er leistet gar nichts. Wenn ein wahrer Gläubiger kommt wie ein Bettler zum Vater und sagt, Vater, ich habe gar nichts, ich habe alles verplempert, ich habe alles vertan, ich habe alles versoffen, ich habe alles verfressen, ich habe alles, was weiß ich, was ich alles gemacht habe, ich habe gar nichts. Und jetzt, Vater, wie geht's weiter mit uns? Und er, der Vater, sagt dann zu dir, bring das beste Kleid, bring das und so weiter. Der lebt auf Kosten Gottes. Der religiöse Mensch will alles nur selber machen. Der gläubige Mensch sucht Gott und sagt, Herr, mach du das. Ihm ist Gott wichtig. Ihm ist wichtig, dass Gott verherrlicht wird. Nicht, dass er zu seinem Recht kommt, als Mensch, sondern dass Gott zu seinem Recht kommt. Gottes Recht, Menschenrecht. Der religiöse Mensch ist so wie die Israeliten. Sobald es nicht so läuft, wie man will, murrt man, rebelliert man gegen Gott. Gott, warum hast du uns rausgeführt? Wir waren in Ägypten doch so gut aufgehoben. Ihm geht es nicht, was Gott will, was Gott plant, sondern ihm geht es, ja, wir haben kein Brot, kein Wasser, kein Fleisch, kein Kümmel, kein Knoblauch. Weißt du, aber Gott ging um ganz was anderes. Gott ging um die Rettung Israels aus Ägypten. Gott ging darum, dass Israel zu einer Nation wird. Gott ging darum, dass endlich jemand auf dieser Welt ist, wo Gottes Rechte vertritt. Ihm ging es um die Vernichtung des Teufels und der Sünde und des Fleisches. Ihm ging es um die Rettung der Welt. Ihm ging es, Menschen zu helfen, die vom Teufel überwältigt waren. Ihm ging es nicht, jetzt haben wir kein Brot mehr, jetzt haben wir kein Fleisch mehr, jetzt haben wir kein das. Du siehst also, der Mensch lebte nur für Bedürfnisse. Auch der fromme Israelit, der aus Ägypten rausgeführt wird. Gott geht es um ganz was anderes. Den Armen wird das Evangelium gepredigt. Oder ihm geht es, dass die Aussätzigen rein werden. Nicht, dass die da irgendwo isoliert in der Ecke sitzen. Den Juden ging es, den Pharisäer ging es nur darum, dass die ja nicht zu uns kommen. Die können uns beschmutzen. Die können uns anstecken. Aber Gott ging es um ganz was anderes. Reinigt die Aussätzige. Gott ging es darum, dass die wieder in die Zivilisation, in die Gesellschaft, wieder unter die Menschen kommen. Wieder brauchbar werden. Darum ging es Gott. Der religiöse Mensch, also er will mit Sünde und so weiter nichts zu tun haben. Weit weg. Aber Gott will die Sünde aus der Welt schaffen. Der religiöse Mensch hat Jesus abgelehnt. Und so weiter. Und Gott wollte Jesus gerade bringen und gerade den Menschen geben. Aber das war für die zu primitiv. Jesus, naja, was kann man schon mit Jesus anfangen? Jesus. Das entsprach nicht ihren Vorstellungen. Sie haben geglaubt, er wird kommen mit Ross und Reiter und treibt die Römer raus. Er hat nicht ihre Wünsche erfüllt. Als Jesus kam, er hat Gottes Wünsche erfüllt. Gottes Absichten, Gottes Interessen. Was will der Vater? Der Vater will die Welt mit sich selbst versöhnen. Das war Gottes Wille. Er wollte Menschen in den Himmel bringen und nicht die Römer vertreiben. Aber, weißt du, die Juden konnten mit Jesus nichts anfangen, denn er passte nicht in ihr Konzept. Damit konnten die jüdischen Träume nicht verwirklicht werden. Auch, und so weiter. Da konnten sie nicht über die Heiden triumphieren. Wir Juden sind besser, wie die Heiden. Die haben ja keine Seele und was weiß ich, was sie nicht haben, die sind Hunde. Weißt du, das konnten sie nicht. Jesus kam, um Sünder selig zu machen, gerade die Heiden zu retten. Gerade die Heiden, die Schweine, die nix sind, die Hunde sind, gerade die kam er zu retten. Das war Jesus. Aber die Römer vertreiben, diese gottloses Gesindel, nein, da ließ das gottlose Gesindel doch kommen, 70 nach Christus. So, damit, weißt du, die Juden, die wollten die Herren der Welt sein und die anderen alle in die Knie zwingen. Das ging nicht. Jetzt müssen sich alle Knie beugen und alle Zungen plötzlich bekennen, dass er der Herr ist. Total anders. Du siehst, man konnte sich nicht mehr angeben, wir, an uns soll die Welt genesen. Damit konnten sie nicht besser erscheinen und sagen, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der Heide daneben. Oder der Zöllner. Sogar Volksgenosse, die Zöllner. Gott hat mit den Religiösen nicht mitgemacht. Weißt du, was sind die Interessen Gottes? Gott macht mit den Kirchenleuten nicht mit, Gott macht mit den ganzen religiösen Typen nicht mit. Mit den ganzen Pharisäern macht Gott nicht mit. Gott hat ganz andere Interessen. Und was sind die? Was sind die Interessen Gottes? Die Geschichte hat einen ganz anderen Verlauf genommen. Weißt du, Gott hat die Juden rausgeführt aus der Sklaverei. Er wollte ein Volk von Heiligen haben. Ein königliches Priestertum wollte er haben. Er wollte Menschen haben, die vor Gott stehen und für die Menschen beten. Und jetzt, das brauchte weder die Juden noch die Kirche, noch gar nicht. Auch die Kirche hat versagt. Die Kirche, die hat weitergemacht, da wo die Juden aufgehört haben. Unsere Religion, die katholische Kirche. Jesus hat nicht die katholische Kirche gegründet, auch nicht die evangelische Kirche, auch keine Freikirche. Jesus hat Gemeinde gebaut, Ekklesia, herausgerufen aus der Welt. Der hat nicht Kirche gebaut. Gott verfolgt ganz andere Interessen, als die Kirche verfolgt. Lass uns das nachdenken. Die Kirche will Macht ausüben, will über die Menschen herrschen, will die Seelen vermarkten. Und über die Seelen kontrollieren, fangen schon bei kleinen Kindern an. Gott hat es zugelassen, dass die Religiösen sich in die Haare kriegen. Dann gab es Spalterei, Reformation und so weiter. Die Leute sind verwirrt, wie in Babel, und sie können ihre Pläne nicht verwirklichen. Bis heute kann die Kirche nicht die Pläne verwirklichen. Jetzt kommen die Moslems, der Mohammed kommt, und er bringt alles durcheinander. Nur als Beispiel. So, weder die Moslems schaffen, noch die Katholiken schaffen, noch sonst irgendwo, weil Gott einen Plan hat. Gott will nicht Religion. Und deshalb hat er Spaltungen zugelassen. Und deshalb brauchst du keine Angst haben, wenn Spaltungen hin und da passieren. Die gottlose Sache, auch wenn sie kirchlich und christlich und jüdisch oder was weiß ich oder religiös ist, die muss untergehen, weil Gott ganz andere Interessen hat. Gott hat kein Interesse an Religion. Gott hat Interesse, dass Menschen gerettet werden, dass die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass Menschen in den Himmel kommen, dass die Menschen ewiges Leben bekommen, dass die Menschen mit sich selbst klarkommen. Und mit anderen klarkommen. Das sind Gottes Interesse. Gott wollte nicht diesen Einheitsbrei von der Ökumene oder was weiß ich, von welchen Einheiten, wo die Menschen sich bemühen. Gott wollte ganz was anderes. Gott wollte, dass die Menschen eins sind mit ihm und eins untereinander. Und das kann man nicht befehlen. Das kann man auch nicht organisieren. Das muss der Heilige Geist wirken. Die Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unser Herzen. Gottes Interesse sind nicht Sachen, sondern Menschen. Gott interessiert sich nicht an Sachen. Interessiert sich nicht, ob der Wald da ausgerodet wird oder die Ozeane verdrecken. Gott interessiert sich nicht um diesen ganzen Dreck dieser Welt. Gott will Menschen retten. So wie dich und mich in den Himmel bringen. Das will Gott. Er will, dass der Mensch sein Ebenbild wieder wird. Und deshalb gab es seinen Sohn, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Jemand sagte, danke Gott für das Geschenk vom Himmel, dass er beim Lesen der Heiligen Schrift glauben dürfe, dass in diesem Moment etwas Übernatürliches geschehe. Diese Heilige Schrift, also die Bibel, diese Heilige Schrift vom Heiligen Geist inspiriert sei und so weiter. Und jederzeit und immer wenn er die Bibel liest und so weiter, redet etwas Übernatürliches zu ihm. Und er kann wieder ein übernatürliches Feedback zu Gott zurückgeben. Er bekommt eine Offenbarung. Und er merkt, du, Gott erwartet was von mir. Und was erwartet er von dir? Gott interessiert sich, ob wir glauben oder nicht. Er interessiert sich an Jesus. Er ist sehr an Jesus interessiert. An Jesus. Jesus ist der, der uns zu Gott zurückführt. Und er fragt immer, und wie steht's mit Jesus bei dir? Kennst du Jesus, meinen Sohn? Verstehst du ihn? Hörst du auf ihn? Weißt du, und er möchte sehen, hast du die gleichen Verhaltensweisen wie Jesus? Die gleichen Verhaltensweisen? Weißt du, Jesus hat uns für Gott freigekauft, hat sehr viel bezahlt. Und Gottes Interesse ist, Menschen nicht zu verdammen, sondern Menschen selig zu sprechen, heilig zu sprechen. Und er will die Menschen, wenn wir schon was lernen wollen, Liebe zu lehren. Und dass wir lernen, die Liebe, die er hatte, zu den Menschen weiterzugeben. Und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Gott interessiert sich, ob wir die Freiheit der Einzelnen begriffen haben, dass jeder Einzelne sich selber entscheiden darf, sich selber entscheiden kann und selber vor Gott steht und selber verantwortlich lebt und sein Leben gestaltet. Gott ist an Jesus interessiert. Jesus ist das Original, der Prototyp Gottes und wir sind nur seine Kopien. Er ist der einzige liebe Sohn und Jesus möchte, dass lauter kleine Christus-Miniaturen sind. Und das ist, was Gott interessiert. Gott ließ lange vorher schon Jesus ankündigen, durch Prophezeiung, Visionen und Offenbarungen. Und seine Sendung war so wichtig. Jesus soll kommen. Und dann, wenn er gekommen ist, sollen sie alle so sein wie Jesus. So sein wie Jesus. Und deshalb, das ist die große Erkenntnis, die große Erfahrung. Du musst nicht große Dinge verstehen. Du musst nur Jesus verstehen und Jesus kopieren. Und wie war Jesus? Ganz einfach. Er war sanftmütig und von Herzen demütig. So, Gott ließ also Jesus unter uns kommen. Er hat den Kontakt zum Vater hergestellt. Und dann stellt er auch gleichzeitig, wenn du Kontakt zum Vater hast, hast du auch Kontakt zu deinen Mitmenschen. Denn du kannst Gott nicht lieben, den du nicht siehst, wenn du Menschen nicht liebst, die du siehst. Und auf ihn, auf Jesus ruhte das Wohlgefallen Gottes. Also an was ist Jesus interessiert? Wenn du nichts von dieser Predigt heute mit nach Hause nimmst, dann nur eins, ein Stichwort. Er ist an Jesus interessiert. An Jesus in dir, an Jesus in mir, an Jesus in der Welt, an Jesus in deiner Familie, an Jesus in deiner Umgebung. Jesus ist der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen. Darum interessiert sich Gott so für Jesus. Was sagt Jesus über dich, dem Vater? Er ist der Fürsprecher. Was sagt er? Bekennst du ihn? Bekennt er dich? Also, wie geht es um die ganze Sache steht und fällt mit Jesus. Ist es vielleicht altmodisch, was ich hier heute sage, aber das ist so. Es gibt keine andere Gottesverbindung, die wir bekommen können, außer durch Jesus. Er ist die Nahtstelle zwischen Himmel und Erde. Zwischen Unsichtbaren und Sichtbaren. Er ist das Bindeglied. Weißt du, die Frage ist, du bist Gottes Eigentum erst, wenn du Jesus hast. Und deshalb, Gott interessiert sich, hast du Jesus? Was interessiert Gott? Ob du mit Jesus identisch bist? Bist du schon sein Nachfolger? Stimmst du mit Jesus überein? Oder stimmst du mit Juden überein, mit Kirche überein, mit der Bibel überein? Du musst nicht mit der Bibel übereinstimmen, du musst mit Jesus übereinstimmen. Und wenn du mit Jesus übereinstimmst, stimmst du auch mit der Bibel überein. Dann stimmst du mit dem Judentum überein, stimmst mit Katholizismus überein, stimmst mit der ganzen Welt, stimmst mit der ganzen Menschheit überein, wenn du mit Jesus übereinstimmst. Denn er ist das Bild, der neue Adam, das Bild Gottes. Also wer mit Jesus nichts zu tun hat und haben will, mit dem will auch Gott nichts zu tun haben. Tut mir leid, sorry, aber es ist so. Wenn du mit Jesus nichts zu tun haben willst, wird Gott auch kein Interesse an dir haben. Und sich gar nicht nach dir fragen und interessiert, wie geht es dir, was machst du und so weiter. Jesus suchte stets den Willen Gottes. Er sagte, ich will mir nicht selber gefallen, ich will Gott gefallen. Er ist der Gesegnete Gottes. Er ist der Sachverwalter Gottes, der alles verwaltet und der dann austeilt und er gab Gaben. Er bittet den Vater um den Heiligen Geist. Alles läuft nur über Jesus. Und alles, was ihr in meinem Namen bittet, also in meinem Namen werde ich das und das, das tun. Weißt du, du kannst religiös sein und viel dummes, frommes Zeug fabrizieren. Aber wenn es nicht durch Jesus ist, ist es für die Katz. Ist für umsonst. Wenn es nicht durch Jesus ist und wenn es nicht für Jesus ist und wenn die Sache nicht zu Jesus führt, ist alles vergeblich. Kannst noch so viel predigen und so viel beten und singen und so weiter. Wenn es nicht Jesus verherrlicht, ist nicht vom Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist wird mich verherrlichen, sagt Jesus. Also Gott interessiert sich nur um Jesus. Tut mir leid, heute ist eine konservative Predigt, was ich habe. Ich könnte natürlich auch super modern sprechen, aber will ich nicht. Also ich möchte diese All-Time-Religion, diese alte Religion, die war gut für Petrus, für Johannes, für Thomas, ach, für Matthäus. Diese alte Religion ist gut auch für mich. Und die kannten nur Jesus. Wenn die Mund aufmachten, sie haben von Jesus gesprochen. Wenn sie einschliefen, sie haben von Jesus geträumt. Jesus war die Mitte ihres Lebens. Gott setzt seine Arbeit und seine Geschichte über Jesus fort, weiter. Tut mir leid, Jesus, du möchtest mir vergeben, wenn ich so denke. Aber, entschuldige mich schon, bevor ich das sage. Und für mich, wenn ich über Jesus rede, Jesus ist für mich der verlängerte Arm Gottes. Jesus ist der verlängerte Arm Gottes. Wenn was passieren soll von Gott und zur Ehre Gottes, kann es nur im Namen Jesu und durch Jesus geschehen. Gott hat Zugang in diese Welt nur durch Jesus bekommen, nicht durch Michael und nicht durch Gabriel und nicht durch die Juden, sondern durch Jesus hat er den Zugang in diese Welt bekommen. Er kam in das Eigentum und so weiter. Jesus hat das ewige Leben uns gebracht. Und nur über Jesus erreicht uns der Himmel. Und nur über Jesus dient uns Gott. Und nur über Jesus kommen die Engel zu uns überhaupt. Wenn wir ihn fürchten, ihn lieben, da werden wir umlagert von himmlischen Herrschern. Erst über Jesus werden wir mit den Heiligen verwandt. Plötzlich, weißt du, wenn Jesus in deinen Stammbaum hineinkommt, dann bist du verwandt mit Abraham. Stell dir mal vor, Vater Abraham. Oder dann bist du mit Jakob verwandt, mit Isaac verwandt. Dann bist du, ach, mit allen Heiligen verwandt. Ist das nicht großartig? Du hast eine große Familie, große Verwandtschaft. Erst über Jesus werden wir eingereiht in diese Pantheon, in diese Galerie der Heiligen, der Seligen, der Gottesfürchtigen, der Überwinder. Weißt du, das Einzige, was Gott in unserem Leben zählt und worauf es Gott ankommt, ist, hast du Jesus? Nicht du, ob du an ihn glaubst, ist er ein Teil deines Lebens? ist ein Teil deines Lebens. Und wenn Jesus in deinem Leben ist, dann dient alles den Interessen Gottes. Gott sandte uns Jesus, weil Gott so an uns Menschen interessiert ist, uns zu retten, um uns aus dieser Gottesferne rauszuholen. Und nur, er wusste nur eines, nur mein Sohn Jesus kann das schaffen und schafft es auch, die Menschen aus der Materie, aus dem Materialismus herauszuholen, aus dieser Geistlosigkeit, dieser Glaubenslosigkeit, aus diesem Kleinglauben. Ich habe mich immer gewundert, warum Jesus sagt, oh, ihr Kleingläubigen. Da war noch ein bisschen Glaube bei den Juden dort vorhanden, eure Kleingläubigen. Und gerade da hat er angesetzt und diese Kleingläubigen rausgeholt und sie zu großen Glauben geführt. Dann sehe ich doch, Petrus, dieser Kleingläubige, wandelt auf dem Wasser. Vorher war er kleingläubig. Und jetzt ist er so groß, dass er mit Jesus, nur mit Jesus auf dem Wasser gehen kann. Nur mit Jesus über die Probleme stehen kann. Geschwister, und das ist das Wunder. Immer wenn du auf Jesus schaust, stehst du über die Probleme deines Lebens. Ob jetzt Kopfschmerzen sind oder Bauchschmerzen sind oder Portemonnaie-Schmerzen sind oder welche Schmerzen auch immer sind. Wenn du auf Jesus schaust. Aber sobald du von Jesus wegsiehst, kann ich dir sagen, was passiert? Gehst wie ein Wettstein runter. Und du kommst wieder hoch. Deshalb heißt es in der Bibel, lasst uns wegsehen und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Du musst aufhören, auf Menschen zu schauen. Wenn du auf Menschen schaust, gehst unter. Das gebe ich dir schriftlich. Wenn du auf die Geschwister schaust, gehst unter. Wenn du auf den Pastor schaust, gehst unter. Aber wenn du auf Jesus schaust, gehst du aufwärts. Halleluja. Wie ein Komet, wie eine Rakete gehst du aufwärts, wenn du auf Jesus schaust. Deshalb, was interessiert Gott? Wirklich. Er ist interessiert an unserem Seelenheil, an der Heilung unseres Inneren, des inneren Menschen, an der Wiederherstellung, dass du wieder existierst in dieser Welt. Und das Erstaunliche ist, Jesus hat gebetet und es werden nur Gebete Jesu erhört. Deine Gebete werden nicht erhört. Also mach dir gar nichts vor, bilde dir auch gar nichts ein. Nur wenn Jesus für dich betet, dann werden deine Gebete erhört. Und weißt du, was Jesus einmal für seine Jünger gebetet hat? Ich bin so traurig, dass er das gebetet hat, aber leider hat er getan. Und ich muss es stehen lassen. Vater, nimm sie nicht aus der Welt, erhalte sie in der Welt. Oh, lieber Gott. Warum hast du nicht gesprochen? Nimm sie weg, sobald sie an dich glauben, nimm sie gleich in den Himmel. Nein, aber erhalte sie in der Welt. Das ist die Kraft der Gebete Jesu. Du existierst nur dank der Gebete Jesu und alles, was er bittet, passiert. Lazarus, komm raus, und es kam, es passierte. So, die ganze Schöpfung ist die Verwirklichung Gottes durch Jesus Christus. Gott selbst produziert sich durch Jesus in uns, outet sich, bringt etwas zustande. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist. Gott ist interessiert, dass die Liebe Gottes in deinem Herzen ist. Was im Himmel zählt, was bei Gott zählt, ist nicht dein Kopfwissen, deine Intelligenz, deine Titel, deine Errungenschaften, deine Leistungen, deine guten Werke. Was bei Gott zählt, ist Liebe, 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 Liebe und nochmals Liebe. Liebst du die Menschen? Liebst du die Schöpfung Gottes? Und ich sage nicht nur die Menschen. Gott hat viel mehr als nur die Menschen. Alles, was mit den Menschen zusammenhängt, die Schöpfung, die ganze Welt. Weißt du, die Liebe Gottes ist ausgegossen. Weißt du, da kannst du nicht einfach morden und töten und bestial sein, dich wie eine Bestie benehmen. Da ist die Liebe Gottes. Dann benimmst du dich den Menschen gegenüber sauber und du benimmst dich den Tieren anständig und du benimmst den Pflanzen sogar anständig. Du benimmst die gesamte Schöpfung. Sogar wenn du ein Glas Wasser nimmst, dann sagst du, danke, Vater. Sogar ein Glas Wasser, kalten Wassers, wird nicht unbelohnt bleiben, wenn du das richtig in die Hand nimmst. Die meisten Leute wissen nicht einmal, wie man ein Glas anfasst. Weißt du, wenn du etwas weitergibst in der Liebe, auch wenn du nur Wasser zu Hause hast, und das haben fast alle Leute irgendwo noch, wenigstens ein Tümpel, dass sie aus dem Tümpel irgendwo noch Wasser holen können, oder vom Regenguss. Also du kannst, wenn du einen Becher kalten Wassers weitergibst, im Namen Jesu, das bleibt nicht unbelohnt. Du siehst, Gott ist viel größer als nur dein kleiner Horizont oder dein kleiner Kreis, wo du dich bewegst. Was interessiert Gott? Also Liebe. Gott ist an deinen Schwachheiten interessiert, der Heilige Geist. Weißt du, Gott ist nicht an deinen Stärken interessiert. Ist das nicht verblüffend? Und ist das nicht schön vom lieben Gott? Weißt du, dass bei diesen Griechen, also ich denke nur an diese griechischen Gottheiten, worauf ja die Religion, hier die westliche Religion aufgebaut ist. Da ist der Starke, der Überwinder, der Kämpfer, der das Böse besiegt. Diese Helden, Heroen und so weiter. Nein, Gott ist an die Schwächlinge interessiert. Das, was nichts ist, das hat er sich erwählt. Das hat er sich herausgesucht. Gott ist an deinen Schwachheiten interessiert. Nicht an deinen Stärken. Gott ist an der Gemeinde interessiert. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Weißt du, auch wenn die Gemeinde ganz schwach ist, ganz klein ist, ganz arm ist und sehr minderwertig ist, du kleine Herde, es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Also Gott ist nicht irgendwie an großen Massen interessiert, von ein paar hunderttausend Leuten. Nein, er ist an seine Gemeinde interessiert, wo Jesus arbeitet. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde, nicht die von Matthäus oder von irgendjemand anders, sondern meine Gemeinde nicht überwältigen. Das ist Jesu Gemeinde. Und die meisten Gemeinden sind nicht Jesu Gemeinden. Das sind immer Menschen. Und wir sollen weg von Menschen und hin zu Jesus. Und Gott wird Menschen benutzen, Gott sei Dank. Das ist gut. Aber er benutzt die Schwächlinge, die Einfachen. Es ist von Paulus einmal, als er da einen Brief schreibt, und ihr Geschwister, ihr habt mich angenommen, auch in meiner Schwachheit, in meiner Krankheit und so weiter, in meinem Elend, habt ihr mir zugehört, mir geglaubt und es als Wort Gottes angenommen. Ich kann mir vorstellen, Paulus war irgendwo schwach, hat irgendein Problem gehabt, er stand vorne und sagt, zitterte womöglich und was weiß ich. Ich weiß nicht, was er für eine Krankheit hat. Er hat eine Krankheit gehabt, er hat ein Leiden gehabt. Er stand vorne und sagte, liebe Geschwister, ich muss mich hinsetzen. Ich kann nicht so weitermachen. Aber der Herr ist gut. Und sie haben ihn angenommen als einen Heiligen. Und sie haben geglaubt. Und sie haben mich nicht verachtet. Ihr habt mich nicht verachtet. Und Gott hat unter euch gewirkt. Gott wirkt, wenn wir schwach sind. Gott wirkt, wenn wir schwach sind. Gott wirkt nicht in unseren Stärken. Also ich mache euch Mut, rühm dich deiner Schwachheit, so wie Paulus einmal sagte. Weißt du, Gott offenbart sich, wenn wir ihm Raum geben. Und das ist, Gott will Platz haben in unserem Leben. Und solange wir was können, kann Gott nichts. Und erst wenn wir nichts mehr können, kann Gott etwas in unserem Leben anstellen und anfangen. Und dann sind wir seine Repräsentanten. Nicht mehr, indem wir das sagen, ich sage das und ich befehle dir und ich bestimme das. Nein, der Herr sagt, der Herr will's, der Herr braucht's. Das ist total was anderes. Da wirst du die Interessen Gottes verwirklichen, wenn du nichts mehr hast. Der Herr hat mir geholfen. Ich kann das nicht, aber der Herr hat Gnade geschenkt. Das ist total was anderes, wenn man von der Gnade Gottes lebt. Gott ist interessiert, dich aufzurichten aus der Schwachheit, aus der Niedergeschlagenheit. Er ist an deiner Befreiung interessiert, dass du weg von dir kommst und hin zu ihm hingehst. Er ist an deiner Vollendung interessiert. Glaub doch nicht, dass du fertig bist. Die meisten Leute, die denken, ich bin vollkommen. Niemand ist vollkommen. Nicht einmal die Sonne, die hat Flecken. Alle 11 Jahre ist es immer schlimmer. Diese Sonnenflecken und so weiter. Niemand, niemand ist vollkommen. Und er will deine Vollendung. Ja, das hat dich in diese Welt gesetzt, in diese unvollkommene, verdorbene Welt, dass du vollkommen wirst. Die Blume Ägyptens, die Lotusblume, die blüht nicht im Paradies. Die blüht in Tümpeln, im dreckigsten Wasser, im Tümpel. Das Wasser ist dreckig und schmutzig und so weiter. Aber diese weiße Lotusblume geht auf in den Tümpeln. Gottes Herrlichkeit geht in den Tümpeln auf. Und Gott hat dich in so einen Tümpel Neukölln, in Wedding oder irgendwo in irgendeinen Winkel gesetzt. Glaub doch nicht, dass deine Gegend perfekt ist. Jetzt im Augenblick brennen da in Steglitz und Charlottenburg die Autos. Also das sind ja auch keine Heilige mehr. Verstehst du? Also wir haben London ja schon überall bald. Aber gerade da hat Gott dich hingesetzt, dass du den Menschen vergibst, dass du die Menschen für die Menschen betest, dass du in diesem Tümpel die Reinheit Gottes repräsentierst. Wir sollen in dieser chaotischen, schmutzigen, dreckigen, verdorbenen, versauten Welt, wir sollen die Herrlichkeit Gottes repräsentieren und reflektieren. Haben wir uns nicht? Weißt du, wir sind nicht die Sonne, die Gott lieben werden, sein wie die Sonne, die aufgeht. Vergiss das, Jesus ist die Sonne der Gerechtigkeit. Wir sind der Mond. Eigentlich müssen wir das Lied total umschreiben. die Gott lieben, werden sein wie der Mond. Der Mond ist ein kahler Felsen, ein Klotz, ein Felsbrocken, weiter nichts. Aber das Licht der Sonne fällt drauf und ist reflektiert. Und das sind wir Christen. Wir Christen sind wie der Mond, die Herrlichkeit der Sonne reflektieren. Die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit Jesu reflektieren. Mehr haben wir nicht. Das Interessante bei diesem lieben Mond ist, dass er die Rückseite uns nie zeigt. Und die Rückseite vom Mond ist so bombardiert von den Einschlägen von Kometen und Asteroiden und was weiß ich von allem, ist so hart, aber der Mond zeigt uns immer die eine Seite. Wisst ihr, und Geschwister, ist so wichtig, dass du die Liebe Gottes den Menschen zeigst, auch wenn du hart leiden musst, wenn du durch Trübsal musst, durch Schwierigkeiten musst, immer nur die positive Seite. Du musst nicht sagen, oh, der Herr hat mein Gebet gestern nicht erhört. Der hat mir vorgestern nicht geholfen. Nein, du musst dich immer von der Welt, musst du nur von der positiven Seite dich zeigen. Weißt du, das ist wichtig, dass wir das merken. Ja, wir möchten gleich die negativen Sachen aufzählen. Wir Deutsche sowieso als Spezialisten. Wir möchten alles erzählen, was wir nicht haben, was uns fehlt und was wir brauchen und so weiter. Wir sollten die positiven Seiten aufzählen. Und Gott ist interessiert, dass wir uns wie der Mond immer nur von der positiven Seite zeigen. Ja. Nicht von der negativen Seite. Oh, das tut mir weh. Und so weiter. Weißt du, deshalb hat er die Klageweiber alle rausgetrieben. Deshalb hat die ganzen Kritiker, sagt er, nee, mit den Pharisäern, die standen immer da und wollten immer kritisieren. Die hat er alles laufen lassen. Er hat sich nur mit Menschen beschäftigt, die glauben. Solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Also Gott ist interessiert, dass du eine Kettenreaktion auslöst. Er fängt mit dir an, du und dein ganzes Haus, ihr sollt gerettet werden. Eine Kettenreaktion. Du sollst eine Lawine auslösen. Weißt du, du denkst jetzt, ach, wenn die Gemeinde doch erfüllt werden würde mit dem Heiligen Geist, da könnte Deutschland schnell mit dem Evangelium erreicht werden, hätten wir sofort Erweckung. Vergiss es. 120 sind erfüllt worden mit dem Heiligen Geist und da bekehren sich nur 3000. Und da wird dieser Krüppel, der Lahme an der Tempeltür geheilt, der springt und tanzt und jubelt und sagt, Leute, stellt mal vor, was passiert ist. Und 5000 bekehren sich. Und 5000. Ein Einzelner bekehrt 5000. Oder bringt zum Glauben 5000. Begeistert die Leute für Gott. Weißt du, Gott hat dich erlöst, dass du die Menschen für Gott begeisterst. Dass du Gott reflektierst. Der Hüfte, der hat nicht gesagt, danke Jesus, du hast ein Wunder an mir vollbracht. Oh, Halleluja, Petrus, Gott segne dich. Der pries Gott und lobte Gott und dankte Gott und so weiter. Und das ist unser Auftrag. Wir sind zur Verherrlichung Gottes da. Und vielleicht musst du 38 Jahre lang sitzen an der schönen Tür und betteln und sagst, warum stehe ich nicht auf? Warum passiert mir kein Wunder? Da sind Tausende geheilt worden bei Jesus. Jesus ging auch an dieser Tür vorbei. Sag doch nicht, dass Jesus den Mann nicht gesehen hat. Aber der hat ihn sitzen gelassen. Der Herr Jesus hätte kommen und sagen, komm, steh auf, bist geheilt. Aber das ist nicht passiert. Gott hat manches aufgehoben für später. Gott ließ Lazarus sterben. Der Herr hat sie nicht beheilt. Der hätte sich ein bisschen beeilen können. Das wäre doch einfach eine Aspirintablette geben und der Mann wäre gesund geworden. Fieber wäre weg. Aber nein, Jesus ist nicht gekommen und hat keine Tablette gegeben und nichts getan. Der ließ ihn sterben, auf dass die Herrlichkeit Gottes groß wird. Weißt du, wir müssen manchmal warten lernen können. Und Gottes Interesse ist nicht, uns zu helfen, sondern Gottes Interesse ist, seinen Namen groß zu machen. Dass sein Name groß wird, dass plötzlich 5000 sich bekehren. Und dass dieser Lazarus aufersteht. Weißt du, Gott will eine Kettenreaktion durch dich und mich auslösen. Gott will, dass wir aufhören mit dieser ganzen Scheinanpassung und Scheingehorsam und so weiter und nicht mehr das aus Zwang tun, sondern aus freien Stücken hüpfen, tanzen, jubeln und preisen Gott. Lass uns jetzt eine dritte Strophe in Zungen singen. Nein, dass wir schon, weil wir den Mund aufmachen, in neuen Sprachen jubeln und jauchzen. Dass es uns gar kein Problem mehr ist. In deinem Leben soll ein neues Programm aufgelegt werden. Das ist Gottes Interesse, nicht diese alte Leier. Ich denke, das ist wichtig. Daran ist Gott interessiert, dass du mehr und mehr aus der tust, weil du hast so einen Druck und so weiter, und dass du sagst, Herr, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt musst du eingreifen. Und dann passiert der Blitz. Und da kommt der Blitz und Donner. Und da passiert was. Gott will, dass du von deinen Festlegungen wegkommst. Wir haben uns so festgelegt. Also so eins und eins ist zwei. Nein, bei Gott sind sieben. Gott rechnet anders. Gottes Mathematik ist anders. Gott ist an Freiwilligen interessiert. An was ist Gott interessiert? Nicht du musst jetzt. Wir müssen jetzt auf die Knie gehen, Geschwister. Wir müssen uns jetzt kasteien und quälen und kratzen und was weiß ich und kneifen. Nein, wir sollen freiwillig zum Herrn kommen und sagen, hier bin ich, Herr, segne mich, sende mich. Eine ganze Scheinanpassung und Scheingehorsam zu tun zum Schein. Weißt du, solange der Pastor da ist und solange Leute da sind und sehen und so weiter, dass wir da Gott dienen, wir sollen Gott dienen, wenn uns niemand sieht. Und alle weit weg sind und so weiter. Wir sollen Gott nicht irgendwie dienen und ja, dass die sehen, ach wie fleißig ich bin. Mann. Gott ist an deinem neuen Verhalten interessiert. An was ist Gott interessiert? Dass du nichts mehr tust auf Anordnung und Befehle, sondern aus dem Herzen. Dass du aufhörst mit deiner ganzen Verordnungen, sondern aus freien Willen. Du musst niemand was beweisen. Weißt du, als Kind Gottes musst du niemand was beweisen. Du gehörst Gott, bist Gottes Eigentum. Du bist je und je geliebt von ihm, gewollt und so weiter. Und du musst auch keine Angst haben vor Versagen. Ich habe keine Angst vor Versagen, wenn ich Gott diene. Ich kann gar nichts falsch machen, selbst wenn ich möchte. Da blockiert Gott. Da stehen schon Engel da und sagen, pf, pf, langsam. Und da passiert etwas und so weiter. Oder ich muss nicht irgendwelche Komplexe haben, wenn ich Gott diene. Nein, ich kann aus freien Stücken ihm dienen und passiert nichts. An was ist Gott interessiert und nicht interessiert? Gott ist an Qualität interessiert und nicht an Quantität. Dass du viel machst, viel betest, viel gibst, viel unternimmst. Nein, Gott will an die Qualität, deine Qualität. Gott ist an der Qualität interessiert. An Qualität in deinem Leben. Er ist interessiert, dass sein Wille verwirklicht wird. Und da gibt er dir spezifische Aufgaben unter Umständen. Aber normalerweise gibt er keine spezifischen Aufgaben. Glaub doch nicht. Weißt du, da kommen Leute und sagen, Pastor, könntest du mit mir beten? Ich möchte herausfinden, was ist der Wille Gottes? Ich muss immer eines sagen, brauche ich, ich werde nicht beten. Das Gebet ist sinnlos und zwecklos. Lies die Bibel. Da steht der Wille Gottes. Da steht der Wille Gottes, schwarz auf weiß. Und natürlich wird es dann irgendwo so spezifischen Aspekt geben, wo, in welchem Raum soll ich in Berlin-Wedding oder soll ich in Neukölln oder soll ich in Steglitz oder in Zehlendorf meine Gemeinde aufbauen. Das wird vielleicht sein, aber dass ich Gemeinde Jesu bauen muss, da gibt es keine Diskussion, steht in der Bibel. Wir sind Gottes Mitarbeiter. So viele Leute denken immer, ach, ich brauche eine besondere Offenbarung Gottes. Und ich muss jetzt antipfingstlich, anticharismatisch reden und sagen, du brauchst es nicht. Die ist bereits gegeben. Diese Grundoffenbarung, Uroffenbarung, die ist bereits gegeben. Ihr sollt meine Zeugen sein. Ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ihr sollt den Willen des Vaters tun und so weiter. Das ist alles schon gegeben. Gott ist interessiert, ob der Wille Gottes jetzt geschieht oder nicht, dieser Urwille. Und dann natürlich diese Feinheiten. Ich denke nur an Jona, dass ich so über diese Sache hier nachdachte. Jona war auf der Flucht, und wir sagen ja, vor dem Willen Gottes. Er hat Angst gehabt, nach Ninive zu gehen. Mag sein, mag nicht sein. Er war in die falsche Richtung, aber dann war er im Bauch des Fisches am Schluss. Und er hätte woanders sein sollen als dort, also im Bauch des Fisches. Er hat im Bauch des Fisches angefangen zu beten. Er hat ja im Schiff geschlafen, aber im Bauch des Fisches hat er gebetet, um den Willen Gottes zu finden. Aber darf ich dir eines sagen? Jona war auch im Bauch des Fisches im Willen Gottes. Jona war im Willen Gottes, als er sogar vom Willen Gottes weglief. Denn der Herr ließ einen Sturm kommen. Der Herr ließ einen Sturm kommen. Also, obwohl es vielleicht ein falscher Zeitpunkt war, im Bauch des Fisches zu sein oder im Sturm oder was es auch immer ist, aber er war im Willen Gottes. Natürlich kommen jetzt unsere lieben Evangelikalen. Ja, es gibt das Erstbeste und das Zweitbeste. Das Erstbeste wäre gewesen, er wäre sofort nach Ninive gegangen. Aber jetzt hat er das Zweitbeste, Bauch des Fisches. Was wäre gewesen? Überleg einmal, ich habe mal versucht, darüber mal zu meditieren und nachzudenken. Was wäre gewesen? Jona wäre direkt von zu Hause gleich nach Ninive gelaufen. Hätte Gott sofort gehört, gehorcht. Ihm wären gewiss vielleicht einige Peinlichkeiten erspart geblieben, mag sein. Aber was wäre gewesen? Ich habe gesagt und den Herrn gefragt, aber leider hat Gott mir nicht gesagt, was gewesen wäre, wenn er direkt nach Ninive gegangen wäre. Was wäre passiert? Weißt du, das Thema dieser Woche war, lernen mit Widersprüchen zu leben. Und du musst mit Widersprüchen anfangen zu leben. Für Gott ist das Zweitbeste das Erstbeste schon. Für Gott ist das Zweitbeste das Erstbeste. Das Allerbeste sogar. Gott ist einfach an dein Bestes interessiert. Denn denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Nicht Zweitbesten, Drittbesten und Viertbesten und so weiter. Wenn Plan A versagt, setzt Plan B ein. Vergiss dieses ganze Gefasele. Gottes, weißt du, diese ganzen Umleitungen und Umwege, die sind im Plan Gottes integriert und ein Teil dessen. Wenn Jona nach Ninive gegangen wäre und er gesagt, Leute, so spricht der Herr, in 40 Tagen geht Ninive unter. Er hätte gesagt, komm, Quatschkopf, geh nach Hause. Hör doch mit diesem Blödsinn hier. Oder hätten ihn eingesperrt, ins Gefängnis gesteckt oder in Psychiatrie gebracht. Aber sie sahen, seine Haut ist verbrannt und sie haben eine Story gehört. Der war im Bauch des Fisches, der ist von Gott weggelaufen. Der hat mit Gott gehadert. Der wollte nicht nach Ninive gehen, aber er sagte, ich muss nach Ninive gehen. Ich musste. Da hat das Zeugnis ganz andere Kraft gehabt. Weißt du, die Schwierigkeiten, durch die Gott dich manchmal führt, Hartz IV und Hartz VII und Hartz XX, was noch alles so geben wird eines Tages noch und so weiter. Weißt du, diese Dinge, ich war von Gott und Menschen verlassen, aber der Herr hat mich so geführt. Und ich kann nicht anders. Da, Jona hat ein Zeugnis gehabt und er brauchte eine Vorbereitung, bevor er nach Ninive geht. Und das ist, was wir sagen, ja, das Erstbeste, das Zweitbeste gewesen, dass ja Gott abgehauen ist. Nein, Gott erlaubt Fiaskos, Gott erlaubt Dramas, Gott erlaubt Tragödie, Gott erlaubt Traumas. Gott erlaubt alle diese Dinge. Stell dir mal vor, 3 Tage lang im U-Boot zu sitzen. Das war das erste U-Boot. Zu sitzen und nicht zu wissen, oben rauscht das Wasser und dann kommen Heringe wieder. Oder welche Fisch auch wieder was geschluckt hat. Weißt du, bei Gott gibt es nur das Beste. Nur das Beste. Wärst du nie krank, wärst du nie krank und könntest nie erzählen, ich wäre geheilt worden. Gott ist an unserer Heiligkeit interessiert. An unserer Gerechtigkeit interessiert. Darum Gott gehört alles, was Gott gehört, das ist heilig. Gott liebt dich und Gott will dich haben. Und in dem Moment, wo du dein Leben Gott übergibst, ist das Interesse Gott auf deinem Leben. Er interessiert sich für dich. Du gehörst ihm. Und bei der Lebensübergabe, weißt du, und du sagst nein, aber das ist meins. Und dann sagt er, kannst du mir nicht geben? Willst du mir nicht geben? Bitte, gib's mir. Wir können zusammen was Gutes daraus machen. Weißt du, er bittet dich. Und kannst du sagen, alles, Herr, was ich habe, gehört dir, ist dir geweiht? Ist wirklich alles von deinem Leben Gott übergeben? Ich gehöre Gott nicht nur mit meinem Kopf und mit meinem Herzen und mit meinen Füßen, mit meinem Körper. Darf ich euch sagen, wie ich Gott gehöre? Ich gehöre Gott mit meinen Problemen, mit meinen Nöten, mit meinen Sorgen, mit meinen Schwächen, mit meinen Stärken, mit meinen Schwierigkeiten. Ich gehöre Gott komplett. Wenn ich sage, Herr, nimm mein Leben, dann übernimmt er alles. Ich gehöre ihm komplett. Und die Frage ist, wie gehören wir Gott? Sind wir wirklich heilig? Und wir sind heilig, wenn wir Gott gehören. Auch meine Probleme sind heilig, weil ich Gott gehöre. Meine Probleme, die mich betreffen, die mich berühren. Ich gehöre Gott. Er hat das letzte Wort über mein Leben. Und deshalb kann ich ganz gelassen und ruhig sein. Auch wenn ich nicht mehr weiter weiß, ich gehöre ihm. Auch meine Unwissenheit ist heilig. Verstehst du? Alles, was Gott gehört, ist heilig. Meine Dummheit ist heilig, weil die auch zu mir gehört. Nicht nur meine Klugheit. Ich gehöre dem Herrn, auch wenn ich verzweifle. Ich gehöre dem Herrn, auch wenn ich keinen Durchblick habe. Ich möchte nicht nur das Positive herausstellen. Weißt du, wir sind gewohnt, nur das Positive, das ist vom Herrn. Und das gehört dem Herrn. Nein, auch das Negative gehört dem Herrn. Wenn ich ratlos bin, arbeitslos bin, wenn ich kein Geld habe, wenn ich müde bin, wenn ich mir nichts mehr vorstellen kann, all das gehört zu mir und all das gehört dem Herrn, heilig dem Herrn. All das gehört dem Herrn. Es spielt keine Rolle, ob ich das fassen kann oder nicht fassen kann. Ich weiß, ich gehöre Gott. Wenn meine Haare auf dem Kopf mir gezählt sind, dann ist alles, was in mir ist, auch gezählt und genau berechnet und so weiter. Und Gott hat auf allem ein Anrecht. Sogar auf meine Haare. Warum zählt er doch die Haare? Er möchte sie wieder alle zurückhaben, die dir ausgefallen sind. Gott ist an mir interessiert, nicht an meine Leistung und Vorstellung und Fähigkeiten und nicht an meinen Besitz und nicht an meinen Gaben und auch nicht an meiner Position. Er ist an mir interessiert. Was interessiert Gott? Jona war im Bauch des Fisches, im Willen Gottes. Und Gott ist an der Realisierung seines Lebens voll interessiert, dass der dorthin kommt. Und der ist an Jona interessiert, nicht an Ninive. An Jona. Gott ging es nicht um Ninive. Er liebte Ninive. Jona hatte einen Plan für Ninive und eine Aufgabe für Ninive. Aber Gott war an Jona interessiert. Jetzt hat er 3 Tage gepredigt, jetzt stecken sie alle in Sack und Asche und tun Buße, plärren alle und heulen, die Tiere brüllen und so weiter. Das ist ja Zirkus. Und Jona setzt sich hin. Das will ich mal sehen, wie die Stadt untergeht. Ich habe noch nie gesehen, wie eine Stadt untergeht. Ich will sehen, wie Ninive am 40. Tag untergeht. Am 39. Tag ist nichts passiert, am 40. Tag ist auch nichts passiert, am 41. Tag ist auch nichts passiert. Furchtbar. Jetzt habe ich gepredigt, jetzt bin ich ein Lügner. Plötzlich geht so von unten so ein Ritzenus hoch. Und das wächst innerhalb von einem Tag und Jona hat so einen Schirm, Sonnenschirm. Und Jona sagt, oh Gott, du bist doch gut. Halleluja, das wusste ich schon, dass du gut bist. Und während ihr dort unten sitzt, am nächsten Tag, am 42. Tag, kommt so ein Wurm vorbeigekrochen und sticht an diesem Ritzenuss und genauso schnell wie der Ritzenuss aufgegangen ist, so schnell ist er auch untergegangen. Lieber Gott, wie kannst du mir meinen Sonnenschirm mir wegnehmen? Und dann sagt Gott, Jona, ich bin gnädig. Und du regst dich darüber wegen dem Ritzenuss so auf. Und ich, wenn ich jetzt Ninive gnädig bin, du regst dich auf. Du siehst, Gott hat an Jona gearbeitet und nicht an Ninive und nicht am Ritzenuss. Und hat dann sogar noch gesorgt, damit es schneller vertrocknet, einen Südwind noch geschickt. Alles kam vom Herrn. Alles kam vom Herrn. Weißt du, wenn es irgendwo mal was kommt, kommt es immer prügeldick. Der Fisch. Und dann, dass die Leute genau das Gegenteil tun von dem, was du erwarten würdest als Pastor. Als Prediger, Ninive geht unter. Habe ich das nicht gesagt im Namen des Herrn? Und es passiert nicht. Aber Jona reift dabei. Und Jona ist der erste Prediger, der erste Prophet, der von der Gnade Gottes spricht. Und sollte ich mich nicht der Menschen erbarmen? Soll ich mich nicht der Tiere erbarmen? Wie sieht das praktisch aus? Weißt du, Gott hat manchmal nicht sehr viel zu sagen, manchmal hat er sehr viel zu sagen und so weiter. Aber wir sollten immer denken, er arbeitet an mir. Die Stürme sind für mich. Der Fisch ist für mich. Der Ritzenuss ist für mich. Der Regenwurm oder dieser Wurm, der ist für mich. Und Gott will sehen, wie reagiere ich. Ärgere ich mich? Reg ich mich auf? Oder sage, danke Herr, du hast den Ritzenuss geschickt, kannst du noch wieder haben. Kannst du noch wieder haben. Da rege ich mich nicht auf. Weißt du, Gott ist an unserer Qualität interessiert. An unserer Qualität. Er ist an unserer Gnade, an unserer Barmherzigkeit interessiert. An unserem Mitleid, an unserer Sympathie für die Menschen. Gott ist nicht interessiert an Opfer. Er ist am Gehorsam interessiert, steht in der Bibel einmal. Er ist interessiert, dass sein Reich kommt, dass sein Wille geschieht. Und Jesus sagt in Johannes 7, Vers 17, so jemand dessen Willen tut, oder tun will, der wird inne werden und so weiter. Weißt du, Gott ist interessiert, dass du verstehst, was er sagen will, was er dir geben will. Jesus appelliert immer an unseren Willen. Willst du? Willst du? Nicht an dein Gefühl, was du gerade fühlst oder denkst. In den Evangelien wird immer gesagt, willst du gesund werden? Du siehst also, was Gott interessiert, dein Wille. Wie ist dein Wille motiviert? Wie bist du veranlagt? Was willst du eigentlich? Willst du gesund werden? Was will Gott eigentlich von dir? Und weißt du, um den Willen Gottes zu erkennen, das geht nicht über Nacht. Also, da brauchst du schon ein paar Jährchen. Und so weiter. Und du sagst, ja, ich will. Herr, steh mir bei. So hat einer mal gebetet, Herr, hilf meinem Unglauben. Und damit Gott etwas in deinem Leben tun kann, arbeite an deinem Willen. Dein Wille ist ausschlaggebend für Gott, um dich zu entwickeln. Du musst klar werden, was will Gott von mir? Er will, dass ich ihm gehorche, dass ich auf ihn höre, dass ich ihn verstehe. Gott ist interessiert, dass du seinen Willen erkennst, nicht deinen Willen. Was wünsche ich mir? Was brauche ich jetzt? Was fehlt mir noch? Nein, er will seinen Willen dir offenbaren. Und das ist vom Wort Gottes alles ganz klar. Der Heilige Geist lehrt dich, welches das sei der gute und wohlgefällige und vollkommene Gotteswille. Das lehrt er uns, das zeigt uns. Weißt du, du kannst viel wissen, aber Gott ist interessiert, dass du seinen Plan und seinen Willen verstehst mit deinem Leben. Mit deiner Existenz. Warum bin ich hier? Naja, was will Gott damit? Er will, dass Menschen durch dich gerettet werden. Weißt du, Gott gibt uns Daueraufträge. Und die stehen in der Bibel, immer diese Daueraufträge. Wenn du einmal Dauerauftrag aufgegeben hast, dann brauchst du nicht immer beten, Herr, wirke das und mach das und tu das. Kommt, wann kriege ich wieder mein Geld? Nein, die Daueraufträge sind Daueraufträge. Und wir haben hier in der Bibel Daueraufträge. Das sind alles Daueraufträge. Die laufen automatisch. Du musst nur wenn du einmal den Dauerauftrag gekriegt hast, kriegst du es immer wieder, bis der Herr es abbestellt. Daueraufträge. Dein Geld, egal vom Amt, kriegst du als Dauerauftrag. Kriegst regelmäßig immer bis zum dritten, muss es da sein und so weiter. Daueraufträge. Psalm 32, Vers 8. Ich will dich unterweisen und ich will dich leiten. Ich will dir den Weg zeigen. Das ist ein Dauerauftrag. Ich will dich unterweisen. Also was will Gott? Er will uns unterweisen, er will uns leiten, er will uns seinen Weg zeigen, er will dich führen. Und wenn es natürlich etwas dazwischen vorkommt, sich was verändert, wird er dir schon sagen, bei einem Dauerauftrag. Entweder erhöhen oder erniedrigen, je nachdem. Weißt du, Daueraufträge, die sind uns schon in der Bibel, in der Heiligen Schrift festgelegt. Das sind alles Daueraufträge. Geht hin in alle Welt, ist ein Dauerauftrag. Jagt nach der Heiligung. Ist ein Dauerauftrag. Da muss man nicht mehr viel fragen, darf ich, soll ich das und muss ich das? In Jesaja 58, 11, und der Herr wird dich immer da führen. Dauerauftrag. Immer da. Das ist alles schon festgelegt. Die meisten Lebensfälle und Lebensaufgaben sind bereits festgelegt. Ich will, dass es dir wohlgehe und dass du keinen Mangel hast oder was weiß ich. Der Wille Gottes steht fest, egal wo er dich hinführt. Kann sein, du bist in Berlin und dann in New York oder in Peking und so weiter. Ist egal, welchen Beruf du hast. Gott war mit Josef. Das war ein Dauerauftrag. Gott war mit Josef. Egal, ob im Gefängnis oder in der Backstube oder beim Potiphar. Der Wille Gottes ist für alle Kinder gleich, unabhängig von Raum und Ort und Zeit. Für alle gleich. Der Wille Gottes ist für alle gleich. Dieser Dauerauftrag, die Segnungen Gottes sind für alle Menschen gleich. Geht hin in alle Welt. Ich will, dass ihr alle Zeit betet und dass ihr euch der Trübsal rühmt oder und. Gott führt. Die Frage ist, bin ich bereit, bin ich gewillt, mich führen zu lassen? Weißt du, wir sind manchmal so sture Böcke. Nein, 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 Herr, das ist zu gefährlich. Nein! Und dann mit unserem Nein verbauen wir unseren ganzen Weg zur Seligkeit. Der Wille Gottes ist, dass er dich dorthin führt, dass du dich veränderst. Gott ist an unserer Veränderung interessiert. Was glaubst du? Er möchte nicht nur, dass du immer der alte Trottel von Anno dazumal bleibst, der verlorene Sohn. Er will, dass du dich veränderst, dass du wächst, dass du entwickelst. Ihr Kindlein, ihr Jünglinge und dann ihr Väter in Christus. Also, dass wir uns weiterentwickeln, das ist Gottes Wille. Aber wir müssen bereit sein. Nein, ist es so schön, ein Baby zu sein. Ist es so schön, getragen zu werden. Weißt du, Gott ist interessiert, dass wir uns entscheiden, seinen Willen zu tun. Und dann brauchst du niemanden mehr. Weißt du, wenn du dich entschieden hast, den Willen Gottes zu tun, dann brauchst du niemanden. Aber wir sind zu faul, uns zu entscheiden. In Lukas Kapitel 16, Vers 29, da ist die Geschichte von diesem reichen Mann und dem armen Lazarus und so weiter. Und dann ist doch dieser reiche Mann in der Hölle und sagt, Abraham, schick doch irgendjemand, schick den Lazarus von mir aus oder irgendjemand, lass jemand von den Toten auferstehen, dass meine Brüder erfahren, dass sie ja nicht dorthin kommen. Hör mal, was Jesus sagt in dem Gleichnis. Sie haben Moses und die Propheten, sie haben die Bibel auf Deutsch. Dass sie dieselben hören. Sie werden nicht glauben, dass selbst ein Toter auferstehen würde. Weißt du, was die meisten Christen glauben? Oh Gott, schick irgendjemand, der 90 Stunden in der Hölle war. Oder schick irgendjemand, der 3 Tage tot war. Und der soll mir sagen und zeigen, wie geht's weiter. Du brauchst gar nicht, da steht schon alles in der Bibel drin, wie es weitergeht. Und der kann nur aus seinem Gesichtsfeld, mit seiner Fantasie und mit seinen Ideen, kann nur die Sachen beschreiben, wie er gesehen hat, aber nicht wie du gesehen hast und die sehen solltest. Weißt du, dann werden sie auch nicht hören, wenn ein Toter auferstehen würde. Du kannst selber runtersteigen in der Hölle und mal nachgucken. Ja, du musst ja nicht warten, bis da ein Toter aufersteht. Der William Booth, der Begründer von der Heilsarmee, da wurde einmal gefragt, William Booth, was ist die beste Methode, um deine Heilsarmee-Soldaten auszubilden und zu schulen, dass sie wirklich Heilsarmee-Soldaten sind, dass sie in den Kneipen gehen, in die Diskos gehen, damals gab es nicht, aber Kneipen, so Diskos gehen, dass sie missionieren und so weiter. Was würdest du vorschlagen? Und dann sagt William Booth und sagt, oh, ich bete, dass der liebe Gott meine Heilssoldaten von der Heilsarmee eine Minute über die Hölle hängen lassen würde und sie die Hölle sehen würden und mal die Hölle riechen würden, dann werden sie gehen. Niemand wird sie aufhalten. Wenn du einmal die Hölle gesehen hast, weißt du, die meisten wollen den Himmel sehen, aber wenn du die Hölle gesehen hast, dann wirst ja jeder Mensch und jeder Mann, jede Frau auf der Straße eine Last sein. Oh Gott, bitte hilf mir, dass diese Menschen nicht an diesem schrecklichen Ort hingehen. Und so weiter. Du brauchst keinen Toten, der dir das offenbart. Gott kann es zeigen. Gott kann dich mitnehmen und kann, Mann, die Hölle, ein Ort ewiger Gottesferne, ewiger Qual, kein Ende. Und was in der Ewigkeit einmal ist, das ist alles ewig. So wie ein Baum fällt, so bleibt er liegen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die Menschen warnen, dass sie ja nicht hinkommen. Aber sie haben Moses und die Propheten. Sie haben die Heilige Schrift. Die Entscheidung ist ausschlaggebend. Was ist Gott noch? An was ist Gott noch interessiert? Ganz schnell. Gott ist interessiert, dass du ein Täter des Wortes wirst. Dass du nicht nur hörst und so viel gehörst und dann sagst, weißt du, dann kriegst du einen dicken Bauch, ein dickes Herz. Wir leiden alle an Herzverfettung, geistlicher Herzverfettung. Wir sollen viel mehr tun, was er sagt. Was er euch sagt, das tut, steht in der Bibel. Weißt du, du kannst so viele Ratschläge hören und so viele Impulse bekommen und so weiter. Wenn du das nicht tust, ist alles umsonst. Psalm 143, Vers 10. Herr, lehre mich zu tun nach deinem Wohlgefallen oder nach deinem Willen. Lehre mich zu tun nach deinem Wohlgefallen. Psalm 143, Vers 10. Lehre mich nach deinem Wohlgefallen zu tun, was dir gefällt. Wenn du dich entscheidest, dann fängt an Gott zu handeln, zu arbeiten. Weißt du, du musst dich entscheiden. Ohne die Entscheidung wird nichts passieren. Wird nichts passieren. Du musst dich entscheiden. Ich will. Weißt du, Gott wird dich auch nicht weiterführen. Gott wird auch keine Inspiration geben. Gott wird auch nicht zu dir reden. Erst wenn du dich entscheidest. Es ist eine interessante Weihnachtsgeschichte. In der Weihnachtsgeschichte heißt, und Josef wollte heimlich die Maria verlassen, nachdem er hörte, die ist schwanger. Und Josef wollte heimlich die Maria verlassen. Und als er so nachdachte, wie verlasse ich die Maria? Wo haue ich ab? Wie verschwinde ich? Wie entziehe ich mich dieser Affäre und so weiter? Und als er so plante und so weiter, er will ja keine Schande auf die Maria bringen und die soll auch nicht gesteinigt werden, diese arme Maria. Wie kann ich sie heimlich verlassen? Und als er so nachdachte, wie kann ich die Maria heimlich verlassen? Da hat Gott zu ihm gesprochen. Nachdem er so den Plan fertig hatte, jetzt haue ich ab nach Ägypten. Er ist später auch nach Ägypten gegangen, aber mit Maria. Als er aber den Plan fertig hatte, dann handelte Gott und hat gesagt, nimm das Kind und nimm die Mutter und alles, was von ihr geboren ist, ist vom Heiligen Geist. Ja. Gott hat überzeugt. Weißt du, du kriegst erst die Überzeugung, wenn du eine Entscheidung triffst. Ich verlasse die Maria. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Wenn du ein Eigentum Gottes bist, bist du heilig, sorgt Gott für dich, denkt für dich, handelt für dich. Hilft dir mit zu entscheiden, aber du musst den Plan fertig haben und sagst, ich gehe morgen weg, ich hau morgen ab, ich wandere morgen aus. Und wenn du gerade am Ticketschalter bist und ein Ticket kaufst, da wird Gott dir irgendwie einen Engel schicken und sagen, sag mal, wo willst denn du hin? Und wird dir dann den Weg zeigen, wie es weitergeht. Also Aber du musst die Entscheidung haben. Und in der Bibel ist es immer passiert, als die Menschen die Entscheidung getroffen haben, hat Gott eingegriffen. Erst die Entscheidung. Leute, ohne Entscheidung läuft gar nichts. Gott führt die Seinen immer auf rechter Straße, egal wo sie hingehen, egal was passiert. Und er wird sicher dir zuvorkommen, bevor du den Fehler machst, bevor du die Maria verlässt und bevor du Jesus in den Stich lässt und bevor du irgendwas Dummes machst. Gott wird zuvorkommen, so war es auch in diesem Fall. Gott ist auch dem Jona zuvorgekommen, da hat er einen Fisch verschafft, den Sturm verschafft. Gott kommt immer zuvor. Du musst also keine Sorge haben, dass du in dieser Sache untergehst oder was schief läuft. Unsere Fehler schockieren Gott nicht, bringen ihn nicht durcheinander, erschüttern ihn nicht. Gott ist jeder Situation immer noch gewachsen, liebe Leute. Weißt du, aber er lässt uns in den Situationen wachsen. Denk an Jona, denk an Josef und denk und so weiter. An was ist Gott interessiert? Gott ist nur daran interessiert, dass Jesus in uns Gestalt bekommt. Jesus sich in uns verwirklicht. Und dass Jesus in unserem Leben zu seinem Recht kommt. Deshalb, kennst du wirklich Jesus? Kennst du ihn wirklich? Kennst du ihn so gut? Und kann er dir noch was zeigen von Jesus, dich noch mehr von Jesus informieren? Weißt du, Gott will Jesus in dir verwirklichen. Das ist sein Interesse. Und deshalb bist du noch da. Deshalb hat er dich noch nicht von dieser Erde genommen. Er hätte gerne dich gehabt, schon im Himmel. Aber du bist noch nicht so reif. Du siehst noch nicht so aus wie Jesus. In aller Ehrlichkeit. Du glaubst an Jesus. Du redest ab und zu mal von Jesus. Aber du brennst vielleicht noch nicht für Jesus. Und die Art und Weise. Weißt du, du bist in der Gemeinde Jesus ähnlich. Aber im Alltag draußen. Zu Hause, am Arbeitsplatz, in der Familie, so wie du erzählt hast, ich liebe meinen Mann und ich liebe meine Frau und so weiter. Er lässt uns mal 40 Jahre, 45 Jahre zappeln und dann sehen, ist die immer noch mit Jesus, will sie immer noch den Mann oder die Frau haben und das und so weiter, will diese Person immer noch die Sache, liebt sie immer Jesus. Weißt du, am Anfang sind wir alle von Jesus begeistert. Neue Besen kehren gut. Aber lass mal ein bisschen ein paar Haare ausgehen und abstumpfen und sich so angewöhnen, so nach 20 Jahren. Liebst du Jesus nach 20 Jahren Christ sein? Das ist die Frage. Weißt du, nach einem Jahr ist es okay, da bist du noch in erster Liebe, im ersten Feuer. Bist noch begeistert. Da bist du ein Kindlein, da bist du ein Lamm, da bist du getragen vom guten Hirten. Aber dann, wo du mal auf deine eigenen Füße stehen musst und mal selber laufen musst und selber denken musst und selber entscheiden musst und vielleicht überlegst, jetzt hau ich ab, schmeiße alles hin. Weil nicht, die ersten paar Tage, die sind wunderbar mit dem Heiland. Das sind süß, herrlich. Aber dann kommen die Tage, die dir nicht mehr gefallen. Auch als Christ. Da kommen die Tage, die dir nicht mehr gefallen. Und dann sagst du, bist du immer noch, Herr, ich bleibe bei dir bis ans Ende. Und die meisten Fehler, was die Leute gemacht haben, Geschwister, die Heiligen meine ich, die meisten Fehler, die haben nicht in ihrer Jugend gemacht. In der Bibel wird uns gelehrt, Herr, gedenke nicht der Sünde meiner Jugend. Eigentlich müsste man beten, Herr, gedenke die Sünden des Alters nicht. Die ganzen Sünden sind im Alter gemacht worden. David hat im Alter sich versündigt. Abraham hat sich im Alter versündigt. Und so weiter. Immer wieder im Alter. Weißt du, man ist schon so lange mit dem Herrn Jesus. Man weiß ja alles. Moses hat im Alter versagt. Ja. Im Alter, statt zum Felsen zu reden, hat den Felsen geschlagen. Nicht am Anfang. Da war er noch richtig, der Moses. Im Alter. Jakob hat im Alter versagt. Den Falschen gesegnet. Alles. Ich könnte die Geschichte aufzählen und so weiter. Stimmt das nicht mehr. Herr, gedenke der Sünde meiner Jugend nicht. Man sollte wieder an die Sünden des Alters denken. Man ist so lange mit Jesus gewesen. Aus Routine gingen sie in den Tempel und haben Jesus vergessen, Josef und Maria. Aus Gewohnheit. Alles, was so Gewohnheit wird in unserem Leben. Gott ist interessiert, dass es unser Leben nicht so eine Routine, so eine Gewohnheit wird, sondern dass wir in Gott brennen, glühen, in Gott stehen und Gott dienen. Halleluja. Praise Gott. Lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen und lass uns mit dem Herrn reden. Und Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du bei uns was Neues anfangen möchtest. Jeden Tag was Neues, was anderes, Herr, dass wir voll Geistes, voll Feuer bist. Und Du bist an uns interessiert, ob wir den Heiligen Geist haben. Herr, du bist an uns interessiert, ob wir Liebe haben. Du bist an uns interessiert, ob wir dir gehorchen. Du bist an uns interessiert, ob wir deinen Weg gehen und deinen Willen tun, wie wir zu dir stehen. Und ob wir dich von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften lieben. Danke, Vater, ich preise dich und ich lobe deinen großen Namen, der über alle Namen ist. Halleluja, segne diese Abendstunde und die Menschen, die dein Wort gehört haben. Zeige ihnen, an was du interessiert bist. Du möchtest, dass wir die Daueraufträge wieder empfangen und die Daueraufträge wieder ausleben. Und diese Daueraufträge wieder ausführen, die du permanent jeder Generation, jedem Einzelnen ganz persönlich von deinem Wort her als Befehl weiter erteilst. Geht hin in alle Welt. Herr, und wir möchten deine Zeugen sein. Und wir möchten ein Zeugnis sein, wo wir auch immer hinkommen. Sei du mit uns und segne du uns. Und wenn irgendjemand schwach ist, jemand krank ist, Herr, du bist an den Armen, an den Mühseligen, an den Beladenen interessiert. Du wirst ihnen ihre Lasten jetzt abnehmen. Heute Abend, Herr, wo die Menschen jetzt stehen und jetzt Not haben, greif ein, Herr. Du bist interessiert, Menschen zu retten, Menschen zu heilen, Menschen zu befreien. Wenn du krank bist, nimm jetzt deine Heilung in Anspruch und sag, lieber Gott, ich danke dir, dass du mir zeigst, dass du alles kannst. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, lass Gott wirken in deinem Leben. Und du wirst die Resultate sehen. Wenn Gott eingreift, es wird Ergebnisse geben. Ergebnisse wird es geben. Halleluja. Danke, Herr. Du verschaffst den Fisch. Du verschaffst den Sturm. Du verschaffst den Riss. Du bist der, das Wollen schenkt. Und du bist es, der das Vollbringen schenkt. Ich segne jetzt die Gemeinde und alle, die dein Wort hören. In Jesu Namen. Amen.